Aloha Kalle, heute mal ohne Kalle. Kalle hat uns aber fernmündlich ein paar Sprachnachrichten hinterlassen, die wir gerne auswerten können. Und ich sage wir, ich bin nämlich nicht allein. Mir gegenüber sitzt mal wieder Marcel Obersteller. Wir werden heute schneller mit dem Obersteller. Das ist das Prinzip der Sendung. Und ich sage erstmal hallo Marcel, grüß dich.
Hallo Coke, hallo liebe Hörer.
Genau, denn wir brauchen noch mal ein bisschen dein Know-how. Wir haben uns ja in den letzten ein, zwei Folgen reichlich weit aus dem Fenster gelehnt, was so die Systeme VO2 Max und VLA Max angeht. Und wir wollen heute noch mal ein bisschen aufräumen. Und genau darum soll es gehen. Und du bist ja als Coach quasi täglich mit diesen Thematiken verbunden und weißt genau, zu welchem Saisonzeitpunkt ist welches Training im Prinzip wichtig, welches System ist dominant, was muss jetzt getriggert werden. Und wenn wir ganz gut sind, können wir ja nochmal ausschweifen auf meine Leistungsdiagnostikdaten, die hier auf dem Tisch liegen. Na, da kannst du auch mal einen Blick reinwerfen.
Ja, gerne, können wir machen. Dann sagt mir mal, wie ich euch weiterhelfen kann.
Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der ersten Hausaufgabe oder der ersten Nachricht, die uns der Kalle hinterlassen hat. Nur mal kurz zur Einordnung. Bei ihm ist jetzt der Saisonschritt erfolgt, nachdem sein VO2 Max Training offenkundig sehr gut angeschlagen hat und er ein großes Volumen mit sich bringt, ist er jetzt in der Ökonomisierungsphase, experimentiert da ziemlich viel rum und hat seit neuestem auch ein Laktatmessgerät, um seine Werte genau nachzuprüfen. Und darum soll es, glaube ich, jetzt auch gehen in der ersten Nachricht. Thema Ernährung schwingt da auch so mit rein. Am besten hören wir mal kurz rein, dann wissen wir, wovon wir reden.
Hey, guck, ich hoffe, du hast den Laktat-Scout schon dir geordert. Ich kann nur sagen, das Ding ist ein absoluter Game-Changer. Also mittlerweile sind meine Fingerkuppen auch blau angelaufen. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich stechen soll. Ist so ein bisschen wie jemand am Frankfurter Bahnhof. Nee, Spaß beiseite. Also richtig gut. Was halt auffiel, ne? Also richtig krass. Wir haben ja ein bisschen dran gearbeitet. Fettstoffwechsel und so weiter, alles besprochen. Und ja, wie es halt so ist, war meine Freundin am Samstag ein bisschen später zurück. Und dann haben wir halt erst um 21 Uhr, 21.15 Uhr Abendbrot gegessen. Und da es dann etwas schneller gehen musste mit dem Kochen, war es halt so, dass natürlich die guten alten Nudeln dann Vorlieb gefunden hatten. Vorher schöne Koppeleinheit, 4 Stunden mit nur 60 Gramm Kohlenhydrate, ja, Fettstoffwechsel triggern, hatte ich natürlich etwas Hunger. Und dann waren das wahrscheinlich so 400-500 Gramm Kohlenhydrate. Nächsten Tag der 16er Lauf, immer im Wechsel 440, 410 oder 404 im Schnitt. Ja, und dann dachte ich schon, boah, der Puls ist relativ hoch, wollte eigentlich Laktat danach nehmen, hat dann irgendwie nicht geklappt durch die Kälte und da sind mir die Nadeln irgendwie weggeflogen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich war einfach dann irgendwie so perplex, weil ja am Mittag noch Radintervalle drauf standen, dachte ich, okay, ja, lasse ich mal jetzt einfach mal meine Freundin, damit ich es nochmal übe, Laktat am Ohr nehmen und am Finger, ja, und da war er wieder, der Kohlenhydratstoffwechsel. Der schöne Carb-Verstoffwechsler, hohe Intensität, in Ruhe, nach abends richtig gut Carboloading 2,1. Also, sind es die Nudeln oder sind es nicht die Nudeln? Auf alle Fälle, nach einer Stunde im Laufen immer noch 2,1 Laktat im Blut. Das heißt, der Speicher war randvoll und vielleicht sogar zu voll. Jedenfalls, so viel war da dann in dem Lauf nicht im Fettstoffwechsel. Was aber echt krass war, was natürlich positiv ist, dann halt die 6x10 Minuten gefahren auf dem Rad und nach dem dritten Laktat genommen. Da waren wir dann wieder bei 2,1, also dem guten Ruhewert, den ich auch zum Mittag hatte. Und jetzt rate mal, was nach dem sechsten passiert ist, nach 6x10 Minuten. Kohlenhydratstoffwechsel entleert, Speicher runter und schön alles abgebaut, runter reduziert. Laktat runter, Kohlenhydrate weg und der Körper schön ökonomisiert bei 3,35, 3,40, 1,3. Also das heißt, das aerobe System und die 340 Watt laufen echt wie am Schnürchen. Aber jetzt ist interessant, ist das das Geheimnis, warum Frodo keine Nudeln isst, damit der Kohlenhydratstoffwechsel nicht die ganze Zeit on fire ist? Oder Wie seht ihr das Ganze? Ich werde auf alle Fälle den Zeitpunkt beachten, abends da auf alle Fälle aufpassen, das nicht mehr zu machen. Mittag, denke ich, ist es schon mal möglich. Aber ja, kannst du dich ja mal mit Coach Marcel drüber austauschen, was ihr beide darüber denkt und das Ganze einzuordnen. Ich auf alle Fälle kann nur sagen, die Form kommt und Ökonomisierung Richtung Rimini und Mallorca geht richtig nach vorne. In dem Sinne, Aloha und viel Spaß bei eurem Talk am Mittwoch.
Boah, also ich würde sagen, erstmal danke, Kalle. Du hast uns ordentlich was mitgebracht an Content. Da steckt jetzt so viel drin. Ich glaube, wir müssen erstmal sortieren. Wo fangen wir da an? Fangen wir bei den Nudeln an oder hören wir beim Laktat auf? Ich weiß es nicht. Marcel, was ist dein erster Eindruck aus dem 3 Minuten Monolog?
Also, er hat es ganz gut formuliert. Ist es wirklich ein Game Changer und ist das der Grund, warum Frodeno keine Nudeln mehr isst? Da ist meiner Meinung nach ganz klar die Antwort, ja, genau. Frodeno ist nicht umsonst Frodeno und Frodeno hat alles perfektioniert und professionalisiert. Der trinkt auch nicht umsonst nur schwarzen Kaffee und ohne Milch und hat da die Nudeln völlig aus der Ernährung weggelassen. Da sind wir aber dann an dem Thema Ernährung und im Zusammenhang mit fauler Max-Training, Ökonomisierung und VO2 Max-Training. Also das sind ja so die 3 Trainingsformen und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht vermischen, dass ein fauler Max-Training ist nicht unbedingt ein Ökonomisierungstraining und wenn ich das richtig verstanden habe, ist er jetzt in der Ökonomisierungsphase.
Ja, aber ich hatte auch so verstanden, dass das Ziel ist, die Laktatbildungsrate zu reduzieren, wobei aber die Laktatbildungsrate generell als Wert ein bisschen kritisch betrachtet worden ist. Also Kalle wollte sich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, sowohl sein Trainer als auch das Institut, wo er zur Leistungsdiagnostik war, die beide waren so ein bisschen zwiespältig. Ja, wie testet man, wie hoch ist die Motivation, was sagt uns dann der Wert, den man da durch diesen Sprinttest bekommt? Oder aber dem anderen Verfahren, was ich gemacht habe, da wird die gar nicht speziell gemessen, die Laktatbildungsrate, sondern im Prinzip im Hintergrund errechnet aus den ganzen Daten, die gesammelt worden sind. Also von daher war man sich da nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, es geht auch um die Reduktion dieser Bildungsrate. Und letztendlich ist es auch das Ziel, ökonomisch zu fahren, na, logischerweise, und zu arbeiten. Also eigentlich durchmischen wir wieder irgendwas, ne? Also vielleicht sortieren wir es nochmal.
Ja, also ist genau richtig. Die Problematik bei diesen ganzen Testverfahren und bei den Protokollen, die man halt bei den Leistungsdiagnostiken fährt, ist, dass man VO2 Max wirklich messen kann. Ja, also man kriegt eine Atemmaske auf und dann ist es ein errechneter Wert, wie viel Sauerstoff nehme ich auf und wie viel Sauerstoff kommt wieder raus, wenn ich ausatme. Da kann man nicht viel falsch machen. Ja? Also das Delta, was übrig bleibt, ist dann ganz klar die VO2 Max, wenn ich ausbelastet bin. Bei der Fauler Max, ja, beim Fauler Max oder Fauler Max Rate oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, kann man das nicht wirklich messen. Es sei denn, man würde eine Muskelbiopsie machen in diesem Muskel, der gerade belastet wird.
Das wollen wir nicht.
Das wollen wir nicht. Nee. Weil so viel Muskel haben wir auch nicht, ja. Und wenn man dann 20 Jahre im Leistungssport dabei ist und im Jahr ungefähr 3 Leistungsdiagnostiken macht, dann haben wir ganz schön wenig Oberschenkel zum Schluss übrig. Deswegen macht man es nicht und misst diese Sachen nur über gewisse Statistiken oder Algorithmen, die das errechnen. Deswegen gibt es Institute, die da immer vorsichtig sind und auch Trainer, die damit vorsichtig arbeiten. Man will ja nur einen Richtwert haben und wir wissen, ja, Fauler Max bewegt sich zwischen 0,2 und wahrscheinlich im besten Fall 0,9. Vielleicht gibt es da auch Ausnahmen, aber würde ich jetzt mal behaupten, nein. Und wenn man natürlich ein Blumenfeld hat, der eine Fauler Max-Rate hat von 0,89 wahrscheinlich, ja, kann mich da auch irren, aber ist jetzt nur ein Zahlenbeispiel. Und ein Frodeno oder ein Nils Frommholt, die 0,22 haben, dann wird ein relativ klar, dass das sozusagen nach unten hin auch relativ schnell ausgereizt ist. Und wenn man von der Kurzstrecke kommt und da definitiv eine hohe Fauler-Max-Rate braucht, den dann trainiert und immer weiter runter trainiert und dann ist man relativ schnell bei 0,3, 0,2 angelangt. Ja, also ich habe viele Sportler, die im Breitensportbereich unterwegs sind oder auf der Langstrecke, die jetzt schon bei 0,3 sind. Da würde ich immer sagen, na, lasst uns mal überlegen, ob wir diesen Hebel nochmal bewegen oder ob wir uns das sozusagen ein bisschen sichern und sagen, naja, für den Fall, dass du mal verletzt bist oder mal nicht so wirklich schnell trainieren kannst, weil du so ein bisschen Wehwehchen hast, dann kann man immer noch einen Fauler Max-Block machen. Wenn ich Kalle jetzt richtig verstanden habe, hat er den komplett weggelassen und ist aus dem VO2 Max-Training direkt in die Ökonomisierung.
Okay, ja, ich hatte den Verdacht, dass sie tatsächlich erstmal die Bildungsrate runterschrauben wollen. Ja, aber ich kann es nicht ganz genau sagen. Wir müssten ihn dazu nochmal fragen. Auf jeden Fall sehe ich in seinem Training, und wir hatten auch letzte Woche drüber gesprochen, dass er im Prinzip Schwellenintervalle macht aktuell, die allerdings unterhalb des FTPs sind, sogar relativ deutlich. Ich würde es deuten als Sweet Spot.
Genau.
So, ja, ja, vom also Gefühl her.
Ich habe es mir auch angeguckt. Also genau so ist es auch. Nur, dass er diese Intervalle, deswegen nennt man das ja Ökonomisierung, halt mit wenig Kohlenhydraten im Tank fährt. Also er leert, oder das Ziel ist es, die Glykogenspeicher vorher zu entleeren oder wenig zu füllen und dann erstmal unterversorgt in die Intervalle geht und erst nach 2 Stunden, 2,5 Stunden anfängt, Kohlenhydrate zuzuführen und dann auch nicht im, sag ich mal, geübten Sinne, ja, also ein Sportler wie Kalle wird wahrscheinlich in der Lage sein, 80, 90, 100 Gramm Kohlenhydrate zu assimilieren, also aufzunehmen in einer Stunde. Da wird er jetzt wahrscheinlich, das steht ja dann immer bei seinen Auswertungen nicht dabei, aber ich denke mal, dass er so 40, maximal 50 Gramm aufnehmen wird in einer Stunde.
Genau, das habe ich auch so verstanden letzte Woche. Also relativ wenig Kohlenhydratzufuhr in den entsprechenden Trainingssessions. Wie kann man jetzt diese Art von Training, wenn du es Ökonomisierung nennst, ja, wie kann man das jetzt nochmal abgrenzen von diesem VLAMAX-Trigger, von dem Senken dieser Laktatbildungsrate? Wie würdest du das trainieren?
Also ich glaube, um das für den Hörer oder die Hörerin relativ einfach zu erklären, ist es gibt sozusagen 2 Parameter, die leistungsbegrenzend sind. Das ist einmal die VLAMAX-Rate, die ist leistungsbegrenzend, und die VO2max. So, das sind die 2 Parameter, die entscheidend dafür sind, wie hoch meine FTP ist. Also meine Stundenleistung. Egal welche Sportart jetzt. Wenn VO2 Max ist so zu verstehen, dass man, das ist die PS-Zahl, mit der ich in ein Rennen gehe. Also wenn ich eine hohe PS-Zahl habe, einen leistungsstarken Motor, dann bin ich schon mal weit vorne. Die VLAMAX-Rate, das ist sozusagen die Rate, die, wenn man so möchte, umgangssprachlich auch die Rate ist, die den Fettstoffwechsel beschreibt. Also wie gut ist mein Fettstoffwechsel und unterstützt mich in meiner Schwellenleistung. Ja, und wenn die gering ist, dann bedeutet das, dass ich an der Schwelle wenig Kohlenhydrate brauche, um das Laktat abzubauen, was ich für diese Leistung benötige. Ja, ist so ein bisschen, da muss man so ein bisschen hin und her denken, deswegen ist es schwer zu erklären, aber einfach gesagt, VLAMAX so niedrig wie möglich hebt die FTP, VO2max so hoch wie möglich hebt auch die FTP. Und jetzt kommen wir zu dem dritten, das ist das, wo Kalle sich jetzt gerade bewegt, ist die Ökonomisierung. Und da sind wir bei einem Schwellentraining, was fälschlicherweise immer als Schwellentraining bezeichnet wird und man denkt, dass man damit die Schwelle verschiebt. Das macht man aber nicht. Also die Schwelle bleibt während dieses Trainings fast identisch. Also gerade bei so Top-Sportlern wie Kalle, ich sag mal bei leistungsorientierten Freizeitsportlern wahrscheinlich in 12 Wochen kann man da nochmal 5 Watt Schwelle verändern, aber eigentlich bleibt die gleich. Was man erreichen möchte, ist, dass die 2 Stoffwechsel, also der Fettstoffwechsel und der Kohlenhydratstoffwechsel, sehr gut zusammenarbeiten. Und das, darüber könnten wir jetzt reden, weil das ist in der Vergangenheit, in der Trainingswissenschaft, immer getrennt voneinander betrachtet worden. Und man hat immer gedacht, na, entweder ist man in der Fettverbrennung oder man ist in der Kohlenhydratverbrennung. Seit 10 Jahren oder 15 Jahren fast weiß man, nein, man ist immer so ein bisschen in beidem. Und je nachdem, wie ökonomisiert diese zwei Stoffwechsel miteinander arbeiten, kann man im Schwellenbereich, damit meine ich jetzt den Bereich zwischen Sweet Spot und FTP, so gut ökonomisieren, dass man diese Leistung relativ lange aufrechterhalten kann. Und okay, da müssten wir drauf eingehen.
Das heißt also, wir wollen in dem Bereich, wo am Ende vielleicht auch die Wettkampfleistung stattfindet, ja, im Ironman, vielleicht in diesem Sweet-Spot-Bereich, in diesem ominösen, auf jeden Fall deutlich unterhalb der Schwelle, aber schon anstrengend, schon dolle. In dem Bereich wollen wir halt mehr Energie über Fettstoffwechsel bereitstellen, nicht zu viel verbrauchen. Kohlenhydratverbrauch muss reduziert werden, sonst kommen wir ja nicht durch auf der längeren Distanz. Ne, dann, sonst hast du den typischen Blow-up, Kohlenhydrate sind alle, konntest nicht mehr genug aufnehmen und du fängst an zu gehen beim Marathon. Das ist ja das, was wir verhindern wollen. Wie kommt jetzt da diese Ernährungsthematik mit rein? Weil klar, Kalle hat es beschrieben, am Vorabend ordentlich mit Nudeln vollgehauen und am nächsten Morgen das Lauftraining von außen betrachtet, war das ganz klar von der Intensität im GA1-Bereich. Da ist mir 2,1 Millimol Laktat relativ hoch. Also das muss ein Zusammenhang sein.
Genau, richtig. Da sind wir aber schon sehr, sehr tief in der Thematik drin. Ich würde mal behaupten, dass es für den Freizeitsportler sehr komplex ist zu verstehen. Vielleicht brechen wir das nochmal ein bisschen runter und erklären nochmal den Zusammenhang dieser Ökonomisierung. Unsere Leistung, die wir abrufen, wenn wir von der Langstrecke sprechen, dann sind wir 10, 12 Stunden unterwegs in der Regel. Ja, okay, es gibt Leute,
ja. Kalle ist schneller, aber ja, jetzt die breite Masse, genau, kommt schon hin.
Masse sind halt 12 Stunden unterwegs. Das heißt, die wollen eine Leistung, die sie möglichst lange aufrechterhalten können. Und was neu ist, ist die Information oder das Wissen, dass wir nicht so wie, ich sag mal, die letzten 60 Jahre gedacht, 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen kann. Und man hat immer gesagt, so 500 Milliliter trinken auf dem Rad, 60 Gramm Kohlenhydrate und dann passt das.
Und mehr geht nicht. Das war die alte Meinung. So, jetzt hat man neue Zahlen.
Genau, jetzt weiß man, dass die ganzen Kohlenhydratgetränke so gut sind und die unterschiedlichen Sportler so gut trainiert sind, dass sie 100 Gramm, 110 Gramm hört man sogar von einigen Sportlern oder 120. Ja, also die peitschen sich da alle hoch bei Strava und Twitter und in den ganzen sozialen Medien, dass die das assimilieren können. Das bedeutet, wenn ich es natürlich schaffe, 100 Gramm Kohlenhydrate zu assimilieren pro Stunde und ich gehe in so ein Langstreckenrennen mit einem Glykogenspeichervorrat von 400 Gramm und habe eine Dauerleistung für meine Ironman-Zeit, wo ich jede Stunde, sagen wir mal, 150 Gramm Kohlenhydrate verbrenne, dann, und ich kann 100 Gramm jede Stunde wieder auftanken, na, dann habe ich eigentlich nur einen Verlust von 50 Gramm. So.
Ja.
Bei 400 Gramm im Tank
reicht es genau 8 Stunden. Da musst du schnell genug sein.
Ja, muss man halt schnell sein. Ne? So. Ja, und das ist eigentlich das Neue, dass die ganzen Top-Sportler keine Einbrüche mehr haben, weil das alles ausgereizt ist. Und es gibt ja kaum noch einen Sportler im Profibereich, wo man sagt, der ist total hochgegangen, oder?
Das stimmt, das gab es früher viel öfter. Ne? Da hat es einer versucht und dann gab es den Blow-up, dann ist er gegangen, dann war der völlig alle, ja, angehalten, aufgetankt, ja, also in den Krankenwagen gestiegen.
Abgeholt worden. Ja.
Gab es alles, aber du hast ja recht, also das wird halt immer technischer, man rechnet das genau aus, man macht vor dem Wettkampf Pacing-Tests, genau, guckt genau auf dem Rad, wie viel verbrauche ich bei welcher Leistung, also was kann ich mir erlauben mit meinem Verbrauch. Und jetzt aktuell zu dem Thema, was du gerade besprochen hast, kam gerade heute ein Video raus. Also wir haben heute Mittwoch, ja, für ganz offen, wieder von Dr. Zeller, Pro Athletes, Train the Gut. Da kann man sich gerne mal angucken, das neueste Video. Da geht es genau darum, was du sagtest, wie viel kann man aufnehmen und dass man das sogar trainieren kann, indem man seinen Körper immer wieder in die Situation bringt, bei Intensität Kohlenhydrate reinschüttet und den Körper mal dran gewöhnt, dass er das aufnimmt.
Genau, genau. Ne? Ja. Also man hat ja häufig die Situation, gerade Frauen haben häufig die Situation, dass sie Magenkrämpfe kriegen, wenn sie zu viele Kohlenhydrate aufnehmen und das nicht verstoffwechseln können. das muss man halt wirklich gut beobachten. Auch als Trainer muss man da ein gutes Auge drauf haben, wie viel Gramm die zuführen können. Weil man natürlich, wenn man jetzt die reinen Zahlen hört, na, ich kann 100 Gramm aufnehmen pro Stunde, dann darf man das nicht so runterbrechen auf vielleicht, also ich habe zum Beispiel eine Athletin, die ist 1,60 groß mit knapp unter 50 Kilo, die wird nie im Leben 100 Gramm aufnehmen können.
Das ist natürlich abhängig von der Körpermasse und von der Statur und überhaupt, also ein großer, schwerer Athlet kann natürlich mehr aufnehmen als der kleinere, leichtere.
Genau, ja. Aber nur um die Sache jetzt, die Info von Kalle nochmal zu verarbeiten, also Kalle hat jetzt VO2 Max Training gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe, und hat seinen Motor hochgejagt und hat da jetzt 10 PS mehr als vorher.
Ja.
Und das geht immer einher mit einer, sage ich mal, nicht so schönen Stoffwechseltätigkeit. Das heißt, das kommt alles so ein bisschen durcheinander und der Körper muss sich neu strukturieren. Und er hat jetzt zwar die Möglichkeit, mit einer höheren FDP theoretisch mehr zu fahren, aber wenn man sich die LD anguckt, die er gefahren ist, dann hat er auf einmal in seinem Sweet-Spot-Bereich bis zur Schwelle hoch Kohlenhydrate verbraucht, die man nicht wirklich assimilieren kann. Also das heißt, wir würden den, der kann es zwar fahren, aber der kann es nicht lange aufrechterhalten.
Dicker Rennwagen, zu hoher Verbrauch.
Genau. Und jetzt ist der Trick, dass man diesen Fettstoffwechsel immer wieder mit hinzuzieht und sagt, pass auf, ich hole dich immer wieder ab. Ich fange im Sweet-Spot-Bereich an, fahre eine Steigerung, also als Beispiel eine Steigerung bis hoch zum FDP mit, weiß ich nicht, 4x5 Minuten. Die Wattzahl geht hoch und dann kämpfen theoretisch der Kohlenhydratstoffwechsel und der Fettstoffwechsel. Und der Kohlenhydratstoffwechsel ist sehr dominant. Also der tritt, sagen wir mal, auf die Bühne und der Fettstoffwechsel sagt, okay, danke, ich gehe runter.
Mach du das. Ich habe noch was anderes. Danke.
Und der Trick ist es jetzt, den Fettstoffwechsel so zu stärken, dass er sagt, hey, ich bleib hier, ich helfe dir. Ich kann zwar nicht viel, ich kann vielleicht nur 20 Gramm in einer Stunde, aber wenn du mir die Chance gibst, nehme ich dir die ab.
Ja, und das man macht das man...
Genau, und wenn man dann so eine Top-Sportler wie Frodeno hat, die haben halt in einem gewissen Bereich, haben die eine Fettstoffwechselbezuschussung oder von 40 Gramm. Und wenn du dir deine LD anguckst, ich weiß nicht, ob wir hier über
dürfen wir sagen, dürfen lass wir raus, sagen. Ja.
Komm, ich habe es hier vor mir liegen. Du hast halt im Sweet-Spot-Bereich
15.
Ja.
So ist es. Und das ist natürlich.
Ich hätte jetzt 18 gesagt, damit es nicht so.
Damit ich nicht ganz so scheiße dastehe. Aber das liegt aber auch tatsächlich in meinem Naturell. Und Kalle hat sich selber auch so ein bisschen als Zuckerjunkie vorgestellt und das zugegeben, eingeräumt. Der hat auch jetzt so ein bisschen in der Ernährungsschiene aufgeräumt. Also da ist so ein zuckerhaltiges Getränk zum Opfer gefallen. Jetzt wird da Wasser getrunken. Und er achtet jetzt quasi vor den Trainings entsprechend darauf. Denn die Theorie ist, um jetzt da mal anzuschließen an dem, was du gerade sagtest, wenn du dem Körper diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate nicht anbietest, dann ist mehr Raum für den Fettstoffwechsel. Dann kann der auf der Bühne stehen und sagen, ich helfe dir.
Genau.
Aber sobald du diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate deinem Körper zur Verfügung stellst, dann übernimmt der Kohlenhydratstoffwechsel und sagt, alles klar, habt das im Griff hier.
Ne? Genau. Und man möchte halt erreichen, dass wenn man zum Beispiel, wenn man sich diese Langstreckenrennen anguckt, dass man den Fettstoffwechsel jederzeit wieder abholen kann. Ne? Also, dass man jetzt nicht sagt, okay, noch hilfst du mir, oh, ich muss hier mal kurz mitgehen, die fahren hier mal eine Stunde schneller, damit wir die, ich sag jetzt mal, ohne da was reininterpretieren zu wollen, aber die Gruppe fährt jetzt mal eine Stunde schneller, damit sie kleiner wird, dann muss ich ja eventuell mal den Fettstoffwechsel verlassen und muss ein bisschen vielleicht über FDP fahren.
Ja.
Oder zum Beispiel Mallorca gibt es ja so ein schönes Rennen, wo du am Anfang den Berg hochfährst. Und da ist ja immer die taktische Überlegung, fahre ich ein bisschen zu schnell hoch?
Ja, gehst ins Defizit und gedanklich.
Und hab dann aber eine gute Gruppe, die mich im Flachen dann nach Hause fährt, ja, oder mit denen ich zusammen dann nach Hause fahre. Oder fahre ich von Anfang an mein Tempo und bin dann eventuell alleine. Ja, also und ich rede jetzt hier nicht von dem Vorteil von Windschattenfahren, sondern ich rede immer von dem Vorteil, einer macht das Tempo, alle anderen können den Kopf ausschalten und wissen, gut, wir fahren hier konstant dieses Tempo und sind alle mit 20 Meter Abstand hintereinander. Ist einfacher zu fahren, als selber immer wieder auf den Tacho zu gucken oder auf den Wattmesser und das alles zu kontrollieren. So, und diese Taktik geht nur auf, wenn ich so gut trainiert bin, dass ich, wenn ich eine Stunde über dem Zenit bin, meine Leistung wieder senke und sage, so, Fettstoffwechsel, jetzt spring mal wieder an und hilf mir mal, weil jetzt brauche ich dich wieder. Mhm. Und normalerweise ist der Fettstoffwechsel relativ schnell beleidigt und sagt, nö, du hast mich eben nicht gebraucht, dann ich will nicht mehr. Mhm. Und das ist diese Ökonomisierung, dass man das schafft, den immer wieder hinzuzuholen.
Okay, aber jetzt könnte man ja sagen, das hat man früher auch schon trainiert. Ja, wenn ich mir so alte Statements anhöre von meinetwegen dem Hellriegel oder so, der hat auch schon so eine Sachen rausgehauen wie, ja, musst du nüchtern, mal eine lange Tour und so. Ging das in dieselbe Richtung, ohne aber die Theorie dahinter zu haben?
Puh.
Also ist Spekulation, glaub, ne? Das also ist klar.
Ich glaube, wir haben früher schon sehr viel im Dunkeln getappt. Also.
Ja.
Also ich schließe mich da jetzt ein. Ich habe mir mal meine Trainingspläne angeguckt von 96, wo ich noch sozusagen alles aufgeschrieben habe. Und dann mit dem heutigen Wissen gucke ich da auch rüber und sage, oh mein Gott.
Aber das, was ihr hattet damals, das war Volumen.
Ja.
Volumen ist ja erstmal die halbe Miete schon mal.
Genau, und wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich dir genauso sicher gesagt, natürlich ist das richtig. Also das, was ich jetzt gerade mache, ist genau das, was ich brauche. Und ich wäre... Oder ich war völlig überzeugt davon, dass mein Trainer und ich das richtige Mittel haben, um da schneller zu werden. Heute.
Trainingsmittel, meinst du?
Ja, genau. Sehr schön. Ja. Und heute, sage ich mal, 25 Jahre später oder 20 Jahre später, sage ich, oh mein Gott.
Ja, was man halt wirklich nicht hatte, war dieses klare Verständnis für die Systeme, für die metabolischen Systeme.
Ja,
dass du dieses Beispiel, Motor groß und dieses Thema, was du eben
also ich hatte hast, so meine erste Leistungsdiagnostik, hatte ich 96 hier in Berlin, war das einzige Institut, was es damals gab. Und da war ein sehr ambitionierter Sportwissenschaftler, der gesagt hat, Marcel, ist überhaupt kein Problem, wir machen aus dir einen Profi. Hier hast du den Trainingsplan für dein Trainingslager. Und dann habe ich mich angeguckt und habe gesagt, du hast mir jetzt einen Trainingsplan gegeben für einen Schwimmer, für einen Radfahrer und für einen Läufer.
Ja,
du bist ja Triathlet.
Genau.
Da sage ich, ja, aber...
ja, klar.
Der Tag auf Mallorca, der hat halt nicht so viele Stunden.
Ja.
Und da ist nicht so lange hell und da gibt es abends keine Lampen. Und du hast mir hier aufgeschrieben, Freitag, ich soll 150 locker fahren, soll dann eine Stunde schwimmen, soll dann einen 30er laufen... Und abends nochmal 60 schnell fahren. Ja, du musst auf jeden Fall das System abends nochmal hochfahren. Da sage ich, ja, aber das abends wäre dann wahrscheinlich nachts.
Er musste eine Rolle mitnehmen. Ja,
genau.
Aber
also da musste man, zum Glück, ich habe nicht alles gemacht, aber da hat man viel gelernt. Mittlerweile weiß man, dass man mit weniger Training da mehr erreichen kann. Und allein schon, wenn man jetzt sich anguckt, ich meine, die ganzen Profis, die fahren nicht umsonst auf der Rolle. Die sitzen im Trainingslager auf dem Balkon und fahren die Intervalle auf der Rolle. Warum? Weil man es besser steuern kann. Und das ist natürlich klar. Wenn ich draußen fahre, habe ich Leerlauf, ich habe Ampeln, ich habe Autos, ich habe Verkehr, worauf ich achten muss. Und man rechnet eigentlich so eine Zeitersparnis von mindestens ein Drittel auf der Rolle. Das heißt, Training, nur trainingswissenschaftlich betrachtet, kann ich in einer Stunde oder abwickeln oder sagen wir mal in 2 Stunden abwickeln, was ich draußen in 3 Stunden machen müsste.
Ja, ist effektiver, genau. Definitiv.
Und um jetzt nochmal auf Kalle sozusagen zu sprechen zu kommen, was er ja macht, ist, er begünstigt sein Training, indem er seine Kohlenhydrate reduziert und geht schon mit einem Zustand in das Training, was wir normalerweise, was wir früher, da kommen wir jetzt zu den Zitaten von Hellriegel, halt erst erreicht haben, wenn wir schon 3 Stunden unterwegs waren. Deswegen hatten wir so viel Masse früher, weil wir ja immer dachten, man muss es während des Trainings erreichen, dass der Kohlenhydratstoffwechsel, also die Glykogenspeicher runterfahren und dass man den Fettstoffwechsel anspringen lässt. Das macht man jetzt einfach vorher mit der Ernährung. Man sagt, nee, ich gehe einfach nüchtern ins Training rein oder mit einer Unterversorgung. Dadurch spart man sich schon viel Zeit. Genauso wie man ja auch durch Krafttraining sich viel Zeit sparen kann, indem man vorher intensive Kniebeuge macht und dann in die Spezifik, also ins Radfahren geht, da spart man sich ja auch schon viel Zeit. Ne? Man macht halt, weiß ich nicht, 3x200 Kniebeuge, bevor man Rad fährt und geht dann aufs Rad.
Entschuldigung. <Ja. lacht> 3x200 Kniebeuge, ja. Mal bitte ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, jetzt ohne Gewichte, meine ich jetzt.
Ja, ja, also
man
klar.
Man stellt sich ein Metronom auf 70 in einer Minute und geht da halt hoch und runter, macht eine Minute Pause, das Ganze. Na, und dann ist man da irgendwie in
der Theorie klar, Marcel.
Genau. Dann müsste man allerdings 210 nehmen, weil man ist dann 3 Minuten unterwegs und macht eine Minute Pause, 4, 8, 9, 10, 11, ist mal 11 Minuten belastet, geht dann aufs Fahrrad.
Spaziergang.
Hat eigentlich sozusagen schon 2 Stunden trainiert.
Ja.
Aber hat eigentlich nur 11 Minuten belastet. Wenn man wenig Zeit hat, ruft mich gerne an oder ruft meine Athleten an, die lieben diese Einheit. Ne?
Sehr schön. Nochmal abgeholt, also quasi das nochmal zum Nüchterntraining, nochmal ganz klar gesagt, also wir würden jetzt nicht per se Nüchterntraining empfehlen, es geht immer um kohlenhydratreduzierte Kost in dem Fall. Ja, also man kann ja ein kleines Frühstück einnehmen, was halt keine Kohlenhydrate enthält.
Genau,
ja, also
Low Carb ist sozusagen
an der Stelle, genau.
Wir
also,
sind ja alles immer Englisch, ne? Englisch,
ja.
So ist der neueste Trend, ne? Das sind ja auch FDP, also
Low alles, Carb. Genau. Nee, so ist das gedacht. Und jetzt nochmal die letzte Sequenz, sagen wir mal die letzte Minute von Kalles Nachricht. Die ging speziell um seine Intervalle, die er auf dem Rad gemacht hat. Das war der gleiche Tag offenbar wie morgens der Lauf, wo er im Anschluss noch 2 Millimol Laktat im Körper hatte. Offensichtlich waren da die Speicher anfangs gut gefüllt durch die Nudeln am Vorabend. Dann geht er auf die Radintervalle, wahrscheinlich bei dem Training auch erstmal nichts zugeführt an Kohlenhydraten, wenn ich es richtig verstanden habe. Macht 6x10 Minuten im Sweetspot-Bereich und der Laktatwert fällt. Von der 3. Wiederholung 2,1, sagte er, auf die 6. Wiederholung 1,3. Kann man da erahnen, was im Körper passiert ist? Ist das gut? Ist das nicht gut? Ist es ein Zeichen dafür, wie er es sagt, dass der Kohlenhydratspeicher entleert worden ist und dass er dann ökonomischer unterwegs war? Könnte man von außen theoretisch so deuten, oder? Also würde ich jedenfalls sagen.
Puh. Also
Gestocher im Dunkeln, wenn man nicht Diagnostik macht nebenbei.
Ja. Also ich hab das Gleiche gehört, wie du jetzt gesagt hast. Ich würde es aber nicht so deuten. Ich glaube nicht, dass er seine Kohlenhydratspeicher leer gefahren hat in den
6x10 Minuten. So richtig leer geht und ja dann, sowieso nicht, aber zumindest dann, gesenkt.
Genau. Was wichtig ist und richtig ist, was, glaube ich, die Information für die Hörer und Hörerinnen daraus ist, ist, dass er im 6. Intervall so ökonomisiert war, dass er sein Laktat geschafft hat, während der Leistung abzubauen.
Ja.
Das ist, glaube ich, die Information, dass er die Leistung, die ist ja immer gleich geblieben, er ist immer Sweet Spot gefahren, immer.
Ja.
Und hat aber noch am Anfang so viel Kohlenhydrate verbrannt, dass so viel Laktat aufgebaut, was er nicht abgebaut bekommen hat. Und erst im 4., 5. und 6. Intervall war die Leistung, also das Zusammenspiel zwischen Fettstoffwechsel und Kohlenhydratstoffwechsel so ökonomisiert, dass der Körper die Zeit hatte, das aufgebaute Laktat noch während der Belastung abzubauen. Und das ist, glaube ich, die Information. Ob das jetzt einhergeht mit einer Entleerung vom Glykogenspeicher,
naja, zumindest war offenkundig nicht mehr so viel Kohlenhydrat frei verfügbar, schnell verfügbar. Oder ihm ist es halt gelungen, dem Fettstoffwechsel die Bühne zu überlassen,
genau.
Ein Stück weit.
Das Letzte würde ich sagen.
In dem Fall könnte man sagen, Trainingsziel erfüllt, weil das ist ja das, was man wollte.
Genau. Ja.
Okay.
Also über die 500 Gramm Nudeln, die er da vorher gegessen hat, müssten wir nochmal reden. Also.
Ja, Kalle, da müssen wir nochmal drüber reden.
Zumindest mit seiner Freundin. Er hat ihr ein bisschen die Schuld gegeben, weil sie später kam.
Aber. Ja, genau, weil dann wenig Zeit war. Sei es drum, auf jeden Fall Erkenntnis für uns und auch für den Age-Grouper zum Mitnehmen. Das, was du isst, hat immer auch einen Einfluss auf die Trainingssessions. Deswegen geben ja manche Coaches in ihren Trainingsplänen auch die Tipps, wie du die Einheit machen sollst. Entweder nüchtern, Kohlenhydrat reduziert, oder es steht halt als Hinweis mit drin, bitte ausreichend mit Kohlenhydraten versorgen. Oder was wir auch vorhin schon im Vorgespräch gesagt haben, es steht halt eine lange Session drin. Und da ist die klare Ansage, die ersten 2, 2,5 Stunden nichts zu führen. Und dann fängst du an, meinetwegen 50 Gramm Kohlenhydrate reinzutun ins System. Ne? Das ist dann, jetzt kommt Gott aus der Ecke. Moment, wir haben noch den Micha hier am Start. Der ist jetzt, glaube ich, mit einer Frage am Start.
Ja, der absolute Amateur fragt jetzt mal was. Ihr habt jetzt eine halbe Stunde über Kalle und die Ernährung gesprochen. Heißt das jetzt, dass das Training uneffektiv war oder dass er oder falsch war oder dass er extrem lange gebraucht hat, um etwas zu trainieren? Also diese Fettstoffwechselsache, was er mit einer besseren Ernährung viel schneller geschafft hätte?
Ja.
Ja.
Also, ja.
hätte er nicht 500 Gramm Nudeln gegessen, sondern Kohlenhydratarm, hätte er schon im ersten Block sozusagen 1,3 gehabt,
ja,
und nicht fünfmal umsonst.
Und vermutlich wäre der Lauf am Morgen auch mit einem niedrigeren Laktatwert einhergegangen und vermutlich auch dann in der Konsequenz mit einem größeren Anteil Fettstoffwechsel. Also eigentlich, das Trainingsziel wäre besser verfolgbar gewesen, hätte er abends einen Salat mit Schnitzel gegessen und nur eine kleine Beilage an Kohlenhydraten.
Okay.
Genau, also die Schwierigkeit bei der Ökonomisierung oder bei dem Fauler Max Training ist, sie funktioniert nur, wenn du sozusagen deine Ernährung im Griff hast und wenn du die Ernährung da mit ins Boot holst. Wenn du es nicht machst, weil du halt ein ehemaliger Kurzstreckler bist und ein Süßigkeiten-Junkie, und da spreche ich jetzt mal für uns alle, ja, und abends auf der Couch liegst und eine Schokolade isst, dann hast du halt Trauer. Dann würde ich diesen Hebel nicht unbedingt in Bewegung bringen. Dann würde ich sagen, nein, dann machen wir wieder VO2 Max, VO2 Max, VO2 Max. Ja, weil dann kannst du von mir aus auch die Schokolade essen. Aber wenn du das mal diesen Hebel bewegen willst, und ich meine, bei Kalle ist es höchste Zeit, der kommt von der Kurzstrecke, der wird wahrscheinlich noch einen Fauler Max von über 0,5 haben. Bei dem wird es Zeit. Dass der jetzt erst die Ökonomisierung macht, also jetzt ist höchste Eisenbahn. Ne?
Aber nochmal für Kalle, das Training war nicht falsch,
nee.
Es hätte nur optimaler laufen können, wenn ja, er die Ernährung verbessert hätte.
Das Training komplett richtig, würde ich sogar sagen. Nicht nur nicht falsch, sondern komplett richtig. Aber wie gesagt, in Einklang gebracht mit der Ernährungsstrategie. Jetzt ist aber noch als kleiner Disclaimer zu beachten, du darfst natürlich als Athlet deine Kohlenhydratspeicher nicht komplett zur Sau machen. Ja, wenn du in so eine Hungerast-Situation kommst, wirst du wahrscheinlich länger brauchen, dich davon zu erholen. Und das ist natürlich zu vermeiden. Das heißt, es ist so der berühmte Tanz auf der Rasierklinge. Es ist nicht einfach zu treffen. Und natürlich ist da auch ein bisschen Gefahr im Verzug, würde ich schätzen.
Ja, na klar. Na klar. Aber es ist ja bei allem. Also ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ich übe dem einen Reiz aus und der Körper hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder er nimmt den Reiz an nach einer gewissen Zeit oder er wird krank.
Okay, das sind...
Also es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Und mit krank meine ich jetzt nicht unbedingt schwer krank, ja, oder so, aber wenn du 8 Stunden schläfst am Tag und jetzt das verändern möchtest und sagst, nee, ich habe jetzt viel im Beruf zu tun und möchte jetzt nur noch 7 Stunden schlafen, damit ich eine Stunde länger arbeiten kann, dann gibt es nur die Möglichkeit, du übst diesen Reiz aus, 8 Wochen lang, so ist halt die körpereigene Adaptation meistens, ja, und du darfst in diesen 8 Wochen nicht davon abweichen. Du darfst jetzt nicht sagen am Tag 6, oh nee, jetzt schlafe ich mal wieder 11 Stunden, sondern du schläfst halt nur noch 7 Stunden. Und spätestens nach 6 bis 8 Wochen sagt dir der Körper, okay, habe ich verstanden, ich kann damit umgehen, kannst du weitermachen, oder nee, gefällt mir nicht, ich werde krank.
Okay.
Und so ist es mit allem. Also im Training, mit Schlaf, mit mehr trinken, weniger trinken, mit allem. Das ist, so funktioniert der Körper. Der Körper ist eine Maschine und du kannst den Körper relativ simpel eigentlich trainieren oder verändern. Aber du musst einen Reiz 6 bis 8 Wochen lang durchführen. Dann hast du die Möglichkeit, entweder er wird krank oder er nimmt den Reiz an. Wenn er ihn annimmt, na, dann ist es Zeit für den nächsten Reiz.
Alright. Wenn ich jetzt das weiterdenke, nochmal auf Kalle spezifisch, würdest du sagen, 6 bis 8 Wochen dieses Ökonomisierungstraining, das würde reichen, um dann quasi seine Werte so im Grün zu haben, dass er Top-Leistung erbringen kann? Oder muss es noch längere Zeitraum? Also ich glaube, wir hatten letztens ausgerechnet, bis zu seiner Langdistanz hat er einen 12-Wochen-Block Zeit, um das quasi so zu senken oder zu ökonomisieren, dass er dann die Langdistanz erfolgreich bestreiten kann. So ist der Plan.
Genau. Also was ich damit meine mit den 6 bis 8 Wochen ist, nach 6 bis 8 Wochen kannst du den ersten Erfolg ablesen.
Ja.
Das heißt, du machst eine Leistungsdiagnostik, hast einen Fauler Max von 0,5 von mir aus und dann sagt der Trainer oder die Trainerin, so, wir gehen mal ins Fauler Max Training, mal gucken, ob der Hebel bei dir funktioniert.
Ja.
So, jetzt haben die Sportler natürlich alle wenig Zeit, weil die müssen alle trainieren. Ja, und Belastungsverträglichkeit wissen wir alle, ne? Der am meisten trainiert, ist irgendwann vorne. Mal jetzt ganz plakativ. Ja, natürlich muss der schlau trainieren und sich nicht verletzen, aber so, das heißt, der hat gar nicht so viel Zeit, in die falsche Richtung zu trainieren. Deswegen würde man als Profi nach 6 bis 8 Wochen eine kurze Leistungsdiagnostik machen, um zu gucken, ob der Hebel funktioniert. Und wenn die Fauler Max nicht runtergeht oder als Beispiel die Fauler Max geht ein bisschen runter, aber er verliert dadurch auch VO2 Max Leistung, dann könnte man sagen, oh nee, das funktioniert nicht so gut, da hast du mit der Ernährung nicht aufgepasst. Lass uns das mal wieder vergessen. Das ist damit gemeint.
Würdest du als Aber Coach?
Du hast vollkommen recht.
Ja.
Für den gesamten Block braucht man 12 Wochen. Und wenn man dann noch sagt, ich trainiere nicht 12 Wochen am Stück, sondern ich habe 4 Wochen, habe eine Woche ein bisschen Ruhe, trainiere wieder 4 Wochen, dann bist du sogar bei 14 Wochen. Wenn du sowas brauchst, Profis haben ja keine Ruhewochen mehr in dem Sinne.
Nee.
Die haben Ruhetage und vielleicht mal 2 Ruhetage, aber mehr gibt's nicht.
Entlastungstage, sagt man charmant.
Ja.
Weil so richtig Ruhe ist ja da auch nicht. Würdest du als Coach, dich aufs Fenster lehnen und sagen, man kann eine Langdistanz auch erfolgreich im Sinne von Profisport, also meinetwegen Top 3 oder Sieg, bestreiten, wenn man sich nur auf VO2 Max Training konzentriert?
Na klar, also siehe Blumenfeld.
Darauf wollte ich hinaus, weil angeblich, dem sagt man das nach, er sagt es von sich selber, eine riesen VO2 Max, 92, Zahlen von 90, 91, ja. 92 stehen im Raum. Keiner weiß, ist das ein Peak oder war das jetzt über 20 Sekunden, 30 Sekunden der Durchschnitt, man weiß es nicht genau, man war ja nicht dabei. So, aber jetzt ist anzunehmen, der hat gar nicht so eine gesenkte Laktatbildungsrate, das heißt also, der hat eigentlich nur einen riesengroßen Motor und kommt damit 8 Stunden Ironman durch. Wie ist das zu erklären? Weil das, worüber wir jetzt die letzten Folgen geredet haben, würde dem ja widersprechen.
Na, jetzt darf man nicht vergessen, so in Blumenfeld, jetzt als Paradebeispiel eigentlich, ich finde es super, dass es den gibt, ja, weil der endlich mal aufzeigt, hey, es gibt auch noch andere Sportler.
Ja.
Ja? Der kommt von einer Kurzstrecke, der kommt wahrscheinlich mit einer Laufgeschwindigkeit von 2,30, 2,40 auf einen Kilometer, wenn er da im Weltcup unterwegs ist, der kommt mit einer Radgeschwindigkeit von im Weltcup wahrscheinlich 50, 52 km/h. Und jetzt kommt er auch noch mit einem Motor von 92 Milliliter VO2 Max. Ja, und jetzt kommt er und sagt, ey, was wollt ihr? Meine FDP, ich meine, ich will gar nicht wissen, was der für eine FDP hat.
Ja, kann man ja mal schätzen. Ja, also der ist ja jetzt auch nicht der leichteste, aber da steht weit über 400, würde ich sagen. Genau.
So, ja. Und jetzt sagt der sich, ich mache einen Ironman einfach unterhalb meines Sweet Spot.
Mit 300 Watt,
genau.
Locker.
Und fahre 300. Und wenn mich jemand ärgern will, dann fahre ich mal kurz eine Stunde 350 Watt und kann mich dabei noch unterhalten. Das ist total fies und gemein für uns alle, die 350 wahrscheinlich in der letzten Stufe bei der LD fahren. Aber das ist dem egal. Und der ist so, der verbrennt da wahrscheinlich nur 120 Gramm. Kohlenhydrate, weil das für den locker ist. Und wenn der dann 100 Gramm zuführt, dann hat er einen Verlust von 20 Gramm.
Ja, also, und dann geht er halt laufen.
Genau.
Und da ist 330 Tempo ist sein GA1.
Genau. Ja.
Aber grinst er.
Genau. Da kann
und,
der sich
und kann sich weiter verpflegen bei 330 Tempo, was wir gar kein nicht mehr können.
Genau. Also da hat der überhaupt keine Magenunverträglichkeiten. Bei 330, da wackelt bei dem nichts im Magen und da funktioniert alles. Da schaltet, da schalten noch keine Systeme ab.
Ja, das ist wirklich unfair.
Ja. Und jetzt kommt so einer, der noch nie in seinem Leben Fauler Max Training gemacht hat und auch nicht machen wird. Also zumindest nicht die nächsten 4-5 Jahre. Also der wird noch einen Olympiazyklus, wird er auf jeden Fall machen. Und bietet den ganzen, ich sag mal, Oldschool-Langstrecklern Paroli. Ja. Da reden wir von den ganzen Norwegern, ja. Also auch in Gustav Ihn und.
Ja, ja.
Also die kommen da alle.
Marcel, was mir trotzdem bei denen auffällt, Schwellentraining machen die trotzdem. Die sind halt nur, wenn die halt Tausender laufen, in 3-Minuten-Tempo, dann ist es für die halt deutlich unterschwellig. Und für uns sieht es trotzdem brutal krank aus, was sie da machen, wenn die da 10 oder 12 mal 1000 rennen.
Na klar.
Ja, aber es ist doch am Ende ist es doch auch eine Ökonomisierung, wenn die da unterhalb der Schwelle Intervalle schrubben. Also machen sie ja auch irgendwie was für die Fauler Max.
Ja, aber du wirst nicht erleben, dass ein Blumenfeld oder ein Gustav Ihn oder also die ganzen Norweger, dass die 200 Kilometer bei 28 km/h fahren und dann nochmal ein 30er laufen, weiß ich nicht, bei 5 Minuten auf dem Kilometer. Das wirst du bei denen nicht im Trainingsplan finden, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Das machen die vielleicht mal, weiß ich nicht, weil sie von ihrem Trainer freikriegen und einmal um die Insel fahren wollen oder so, aber nicht, weil es trainingswissenschaftlich wichtig und richtig ist.
Aber sie machen auch viele lockere Sessions. Die sind aber nicht überlang. Ja, ja, also sie machen so 5-Minuten-Läufe, machen die auch.
Was,
also
10 Kilometer, 15
genau,
Kilometer?
Genau, sowas. Ja. Das ist so quasi, um auf Stunden zu kommen.
Genau.
So Füller.
Ja.
Ja, okay. Ja?
Also du musst dich auch beschäftigen. Ich meine, das sind alle Sportler, die trainieren 40 Stunden und mehr. Wenn du bei 40 Stunden bist, ja, oder auch ein Frodeno, der ja eigentlich ein sehr guter Schwimmer ist, der geht trotzdem noch 6-mal die Woche schwimmen morgens.
Ja, ja.
Warum? Na, weil wenn der sich noch verbessern will, dann braucht er erstmal 6 Einheiten, um erstmal sein Level zu halten. Und dann kommt vielleicht noch eine 7. Schwimmeinheit, wo du sagst, ah, jetzt passiert nochmal was.
Ja.
Aber den kriegst du ja irgendwann gar nicht mehr in die Belastung. Ja.
Beziehungsweise der nutzt das Schwimmen einfach auch, um die Belastung insgesamt zu steigern. Und im Laufen ist man halt sehr verletzungsanfällig. Da ist man quasi limitiert. Der Micha kommt nochmal rein. Wir sind zu nerdig geworden.
Nee, ich habe eine Sprachnachricht, die gerade passt.
Ja, dann ziehen wir die mal noch rein.
Genau.
Leg mal los.
Und danach kommt nochmal eine Frage von mir.
Ja, und heute noch Sonntagabend. Kleiner Moderationsspruch für den Aloha Kalle Strava Club. Nicht, dass wir es vergessen konnten. Ich habe Nachrichten erreicht, dass wir mal wieder Ehrungen vornehmen müssen. Und da ich diese Woche dann ja nicht persönlich dabei bin, aufgrund von vielen terminlichen Überschneidungen und du das Ganze mit der Marcel in den heiligen Berliner Hallen aufnimmst. Der Fabi Eisenauer ist mit dem Andi Böcherer im Trainingslager. Kudos gehen raus an ihn. Chapeau, 37 Stunden. Er hat den Strava Club diese Woche gewonnen. Ich war nur Zweiter. Mit 32 Stunden hast du halt im stärksten Strava Club der Welt nichts verloren. Ne? Also da kommst du nicht mehr aufs Podest. In dem Sinne, zieht alle ordentlich durch und wir freuen uns aufs Weitergrinden.
Also, sehr schöne Nachricht, ja.
35 Stunden reicht für den Strava Club Aloha Kalle für Platz 1. Du meinst aber, für die Weltspitze müssen es 40 sein?
Naja, im Strava Club, Micha, werden ja nur Schwimmen, Radfahren, Laufen gewertet. Da ist ja noch kein Stabi, Kraft und weiß ich nicht was, Stretching, Dehnung, Black Roll. Das kommt ja alles on top. Ja, wenn du das jetzt alles mit betrachtest, bist du bei 45 Stunden.
Also die haben ja auch, also ein Frodeno hat jeden Tag einen Masseur bei sich, jeden Tag einen Physiotherapeuten.
Ja, logisch.
Aber
also für Frodo logisch, für mich nicht.
Jetzt nochmal eine Frage. Wir haben den Athletentypus Frodeno und den Athletentypus Blumenfeld. Sind das zwei Möglichkeiten im Ironman oder ist Blumenfeld das neue Ideal?
Genau, also ich glaube, in der Zukunft, und ich spreche jetzt von in 5 Jahren, gibt es nur noch Blumenfels ganz vorne.
Ehrlich?
Die kommen alle von der Kurzstrecke und wir haben wahnsinnig gute Leute auf der Kurzstrecke.
Naja, wir haben es jetzt gerade in Bahrain gesehen. Martin van Riel mit Weltbestzeit auf der Mittelstrecke. Die hat er mal kurz aus dem Kurzstreckentraining weggeschüttelt.
Genau, und die kommen alle mit einer Geschwindigkeit. Und ich meine, dieses Phänomen gab es ja schon mal. Ja. Also siehe Frodeno. Frodeno war Olympiasieger und sagt so, ich gehe auf die Langstrecke. Und da haben alle gewusst, okay, es beginnt ein neues Zeitalter. Und es sind ja viele Athleten von der Kurzstrecke sind gefolgt. Ja, Tim Dorn damals oder Nils. Aber unser Nils Frommholt, ja, die sind alle mit einer Kurzstreckengeschwindigkeit in die Mittel- und Langstrecke gegangen, weil es jetzt auch dieses tolle Format Mittelstrecke gibt. Das gab es ja früher nicht, ja. Also zu meiner Zeit gab es 6 Ironman-Rennen, eines davon war Hawaii und dann gab es Kurzstreckenrennen. Aber Mittelstrecke 70.3 oder so, sowas gab es ja gar nicht. Das heißt, es wurde überhaupt kein Übergang geschaffen. Es gab immer nur, na, entweder ich bin schnell und spritzig und mache Kurzstrecke oder ich bin so ein Diesel und fahre halt gerne 20.000 Kilometer im Jahr Rad und deswegen mache ich Langstrecke. Aber jetzt gibt es halt diesen Übergang, Entschuldigung, dass ich noch zu Ende rede, jetzt gibt es diesen Übergang und dadurch kriegst du die alle von der Kurzstrecke, die probieren alle meine Mittelstrecke und denken, oh, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Und wenn es denen gefällt, dann gehen die mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, gehen die dann in die Langstrecke und da haben die ganzen, ich sag mal, Oldschool-Langstreckler dann leider verloren.
Jetzt ist ja die Frage, hat Frodeno kam ja auch von einer olympischen Strecke, hat er einfach nur oldschool trainiert und letztlich falsch? Oder gut, falsch hat er jetzt auch nicht trainiert, weil er ist ja trotzdem.
Nein, der hat nichts falsch gemacht.
Oder hätte er das gar nicht machen können wie Blumenfeld, weil er vom Typus anders ist?
Nein, er ist genauso früher gewesen. Er ist genauso. Er kam damals von Olympia, aber. Da muss man überlegen, naja, wer hat damals Olympia gewonnen? Olympia hast du gewonnen, da bist du vielleicht nach 31 gelaufen. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen von Frodeno. Ich würde mal.
Er war auch, schon schneller. Schalte ich mich mal ein. Er ist schon unter 30 gelaufen.
Ja, also ich glaube, solo ist er mal unter 30 gelaufen, aber du hast halt so einen Weltcup, hast du gewonnen, wahrscheinlich zwischen 30 und 31. Und mit dieser Geschwindigkeit ist er dann in die Langstrecke. Ne? Oder auf dem Rad gab es wahrscheinlich noch so Geschwindigkeiten um die 45, 46 km/h in diesen Rennen. Mittlerweile sind die bei Geschwindigkeiten, ich meine, der Blumenfeld, der läuft 8 Kilometer, 3 Minuten auf dem Schnitt und sagt sich dann so, ich esse zeitig, ich laufe jetzt nochmal 2 Kilometer in 2,30.
Du, ja. Jungs, ich muss los.
Genau. Ja.
Ich will der Erste am Buffet sein. Ja.
Und dann läuft er nochmal 2 Kilometer in 2,30. Also das sind völlig, völlig neue Geschwindigkeiten. Und mit diesen Geschwindigkeiten geht er jetzt auch auf die Langstrecke. Das ist vom Prinzip her genau das Gleiche, was Frodeno gemacht hat, nur dass die halt von einer viel höheren Geschwindigkeit kommen und dadurch natürlich auch auf der Langstrecke eine andere Geschwindigkeit haben.
So, aber jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster. Wenn du jetzt sagst, wir nehmen den Blumenfeld her mit seiner 92er VO2 Max und der fängt jetzt an, zu ökonomisieren und fauler Max-Training zu machen, die zu senken, die Bildungsrate. Der ökonomisiert sich komplett runter, hat dann vielleicht nur noch 86 Milliliter VO2 Max und hat dann aber seine Bildungsrate so weit abgesenkt, dass sie so ist wie die von Frodo, also auch bei 0,2. Ja? Und wäre er dann noch schneller, als er jetzt schon war?
Ja.
Das heißt, dann, da geht's
dann,
hin.
Dann sprechen wir von
Sub-7. Ja. Dann haben wir's.
Sechs Stunden 55 sprechen wir.
Alter, sollten wir, die sagen ja selber, na gut, laufen musst du so um die 2,5 Stunden jetzt, ne?
Also Marathönchen. Ich würde mal behaupten, dass der momentan, wenn er, ich meine, wie viele Langstrecken hat er jetzt gemacht?
Eine. Ja.
Und
das ist also erst dann noch jetzt nicht jetzt den, der alte Hase,
ja,
ne?
Jetzt lass ihn mal noch so ein paar Tricks lernen, ja, wie er sich versorgt und wie er was macht und dann sind wir bei einer 7,15 bei ihm. Würde ich mal behaupten, dieses Jahr 7,15, vielleicht bei einem relativ starken Rennen, wo er auch mal ein paar Leute hat, die um ihn rum sind. Und wenn er dann sich entscheidet und sagt, okay, ich mache das jetzt nochmal 2 Jahre und ökonomisiere mich da, dann ist der locker. Locker bei 6,55.
Also gilt für die Langstrecke weiterhin mit dem größtmöglichen Motor trotzdem dann bestmöglich ökonomisieren.
Und damit kommen wir ja zu deiner Leistungsdiagnostik.
Ja, bei mir ist es genau andersrum. Ich kenne jetzt Marcells Meinung dazu schon. Ja,
also nur als Beispiel, was man jetzt merkt, ist, dass die Trainingswissenschaft im Triathlon ähnlich weit ist wie in allen Einzelsportarten. Und man kann jetzt sozusagen genau das Gleiche beobachten, was man eigentlich im Laufsport auch schon beobachtet. Ja, ein Haile Gebrselassie, der kam von den 800 Metern, ist dann auf die 5, auf die 10 Kilometer gegangen und ist dann zum Halbmarathon und Marathon gewechselt. Und genau das Gleiche passiert jetzt im Triathlon. Die kommen von einer Kurzstrecke mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und gehen dann in die Ökonomisierung oder in die Langstrecke und, ne, und gehen mit dieser Geschwindigkeit dann auf die Langstrecke. Und es wird kein andersrum mehr geben.
Nee, das ist soweit klar.
Genau, also es wird keine Quereinsteiger mehr geben und es wird auch keine Leute geben, die von Anfang an sagen, so, ich bin jetzt hier und ich mache nur Langstrecke.
Nee, also das ist glaube ich, schon abgehakt, das Thema, das ist klar. So, jetzt ist noch die Frage, wenn wir jetzt mal auf den Age-Grupper gucken, ja, wir haben hier die Zahlen liegen. Die VO2 Max ist mau, ja, die Laktatbildungsrate ist schon relativ weit unten. Ich habe quasi auf dem Papier jetzt nachgewiesen, eigentlich nur noch Potenzial, VO2 Max muss hoch, mehr Sauerstoffaufnahme, mehr Bums, da muss der Motor größer werden. Schafft man das als alter Mensch noch mit 43 Lenzen? Geht da noch was nach vorne oder kann ich nur noch versuchen zu halten?
Es ist natürlich schön, dass du sagst, du bist ein Alter. Wenn ich jetzt überlege, dass ich 2 Jahre älter bin und dass meine Athleten, ich glaube, den Ältesten habe ich jetzt gerade erst 71 geworden und der macht auch VO2 Max Training. Also lange Rede, kompakter Sinn, ja.
Geht.
Muss auch gehen. Und
einfach dranbleiben auch, genau, und weitermachen.
Und da sind wir auch bei dem, was eigentlich für den typischen Triathleten eigentlich der Fall ist. Wir machen Triathlon, weil es uns Spaß macht, weil es unsere Freizeitbeschäftigung ist und weil wir gerne draußen sind und gerne 3 Sportarten hintereinander an einem Tag ohne Pause machen. Ja, wir schwimmen gerne, wir fahren gerne Fahrrad und wir laufen gerne. Und wir sind wahrscheinlich überwiegend auf der Kurzstrecke unterwegs. Mal da eine Sprintdistanz, mal da ein Team-Triathlon mit meinen besten Kumpels oder Freundinnen und dann mal eine Kurzdistanz oder ich mache dann mal so ein Highlight mit wie eine Allgäu-Tri oder ähnlich in eine andere Mitteldistanz. Ja. Deswegen sage ich, macht euch nicht verrückt mit diesem Fauler Max und mit, dass man Ernährung noch beisteuern muss. Ja, ihr habt alle auch noch ein Leben und natürlich ist Essen ein Genussmittel, ja, und soll auch so bleiben. Und ich meine, wir haben eh schon alle Stress zu Hause, weil wir viel Freizeit brauchen, weil wir dann morgens vor der Arbeit noch laufen und vielleicht die Kinder nicht in den Kinderladen bringen wollen, weil sonst schaffe ich meine 10er Runde nicht. Dann arbeiten die alle und dann wollen sie abends auch nochmal Freizeit haben und die Frau oder der Mann zu Hause, je nachdem, wer den Sport dann nicht macht, der wird dann immer so ein bisschen so, ja, unterstütz mich mal. Und wenn man dann auch noch sagt, so und jetzt machen wir auch nochmal die Ernährung anders und jetzt muss ich auch noch darauf achten, dass du bitte, dass wir um 18 Uhr essen und nicht um 20 Uhr, dann würde ich sagen,
reicht.
Genau, jetzt haltet
Fokus
mal,
aufs Wesentliche.
Haltet mal alle die Füße flach,
ja.
Und sorgt mal dafür, dass da zu Hause nicht so viel schief hängt. Und
also ich glaube auch, den allermeisten Triathleten, und das sind ja keine Profis, sondern Freizeitsportler, so wie ich zum Beispiel und so wie du, das Einzige, was wir brauchen, ist VO2 Max Training und dafür erwiesenermaßen sehr sinnvoll ist dieser polarisierte Ansatz,
richtig,
dass du entweder richtig locker trainierst, sodass es Spaß macht, draußen rumfahren, Bäume angucken, Sonne scheint, alles geil, ja, und zusehen, dass die Herzfrequenz schön unten bleibt, entspannt, oder aber du machst halt knackige, geile Intervalle.
Genau.
So ist es, oder?
Also es gibt die Einheiten für die Seele, ne?
Ja.
Ich gehe meine Lieblingsrunde.
Die brauche ich. Ja, die sind auch wirklich, wirklich wertvoll. Vor allem, wenn du einen stressigen Alltag hast mit Familie, mit Arbeit und so weiter.
Dann geht man da irgendwie nach der Hälfte seinen Lieblingsbaum umarmen und dann läuft man wieder zurück.
Genau, so. Ja. Nochmal und dann, kurz stretchen.
Genau. Und dann gibt es die Einheiten, die was bringen. Und
ja,
was bringen sollen. Und das müssen ganz klar Intervalle sein.
Ja. So, und lass uns doch mal jetzt mal ans Eingemachte zum Abschluss. VO2 Max, wie würdest du sagen, in der Praxis, welche Intervalle sind die effektivsten? Ist es tatsächlich auf dem Rad dieses ominöse 30 mal 30
Ronnestad.
Ronnestad-Studie, das ist ja auch nur eine Studie. Was sagt die Praxis?
Ja, Ronnestad ist schon...
Knallt schon, ne?
Ist schon sehr gut, ne? Und ja. Bei Ronnestad gibt es halt diese 30-30-Variante oder 30-15-Variante und ja...
Ja.
Natürlich.
30-15 habe ich schon probiert, ist mega hart. Ja. Weil wenn du die Pause halbierst, genau, kommt dir 13 Mal vor wie 100 Mal.
Ja, dann fängst du halt mit 3 mal 8 mal an.
Ja.
Aber ich glaube, das, was halt entscheidend ist, ist, dass man vorher eine Leistungsdiagnostik macht und das nicht einfach prozentual von seinem FTP errechnen lässt. Sondern ja, immer guckt, naja, wo sind denn die VO2-Max-Bereiche bei demjenigen? Hat derjenige eine geringe Fauler Max, kann der gar nicht so überschwellig die Intervalle fahren.
Ja.
Während, ich habe jetzt zwei Leute, die im Weltcup starten, die haben halt einen FTP von 340 Watt, die fahren die Ronnestad bei 390. So. Ne? Und während Leute, die auf der Langstrecke unterwegs sind, vielleicht, sagen wir mal, eine FTP von 320 haben, na, die können die Ronnestad nur mit 340 Watt fahren. Ja, aber wenn man das prozentual berechnen würde, werden die viel zu hoch angesetzt. Deswegen muss man genau gucken, was sind die VO2-Max-Bereiche, die derjenige solche Intervalle fahren kann.
Ja, dafür aber hilft die kurz, Leistungsdiagnostik.
Ganz kurz, weil ja, ich ja immer so ein Freund davon bin. Hier, ich sehe gerade die Zeit. Wir haben jetzt 1 Stunde 59 Sekunden. Ich würde es cool finden, wenn wir genau bei 1 Stunde 11 Minuten und 11 Sekunden aufhören. Vielleicht kriegen wir das hin.
Ja, oh, da müssen wir uns jetzt noch 10 Minuten lang beschäftigen, Marcel. Ja. Das kriegen wir aber hin, weil wenn wir jetzt nochmal genau reinschauen, du sagtest gerade anhand der Leistungsdiagnostik, weil das ist nämlich genau das Gestoche am Dunkeln bei diesen VO2-Max-Intervallen, wo man da rauskommen muss, ja. Das, was du eben charmant verpackt hast, ist, 300 Watt FTP sind nicht gleich 300 Watt FTP. Wie kriegt denn der normale Mensch da ein Gefühl dafür, wie hart er sich belasten soll? Also wo müssen die 30 Sekunden sitzen? Müssen die bei, wenn du jetzt von dieser 300 mal ausgehst,
ja.
Ja, ich bei 320 oder bei 350?
Da gibt es eigentlich eine ganz einfache Antwort.
Ja.
Mit einem Trainer.
Der Trainer.
Das muss ich natürlich sagen. Ja.
Ja.
Aber nein, also ganz ehrlich, es ist natürlich so, man kann sich entweder langsam rantasten,
ja,
oder man stochert halt so ein bisschen im Dunkeln. Und dieses Stochern im Dunkeln, finde ich, ist immer so, wir haben keine Zeit.
Ja,
so, wir sind
und alles. Vor allem kann das auch mal richtig wehtun, weil genau, dann geht halt ja, in der 11. Wiederholung die Kurbel fest, genau, und dann stehst
aber,
du.
Aber selbst da würde ich immer sagen, hey, denk daran, VO2-Max-Training hat immer eine Wirkung. Und selbst wenn ihr das Ding ein bisschen zu hoch ansetzt und nur 2 mal 8 Durchgänge schafft und im 3. Durchgang schon sagt, hier, Marcel,
ging nicht mehr,
leck mir die Füße, ich höre jetzt hier auf und fahre nicht weiter, dann habt ihr immer noch 2 mal 8 Durchgänge geschafft und habt 2 mal 8 mal 30 Sekunden VO2-Max-Training gemacht und da passiert was.
Was ist besser? Zu intensiv oder lieber ein bisschen drunter bleiben und entspannt durchkommen, die Sätze?
Naja, also wenn ich es mir als Trainer aussuchen dürfte, dann würde ich immer sagen, na, setzt mal lieber zu tief an,
ja,
und fahrt die Programme durch und geht mit einem guten Gefühl raus, ne, weil dann seid ihr ja innerlich gestärkt und sagt, hey, da hätte ich jetzt auch noch 10 Watt mehr geschafft,
ja,
als eine Einheit zu absolvieren, die ihr gefühlt abbrechen müsst.
Ja,
und dieses gefühlt abbrechen ist immer negativ und man kriegt als Trainer das nicht umgepolt, dem Athleten oder der Athletin zu sagen, du, das war trotzdem gut.
Ja.
Weil die sagen, ich habe mal abgebrochen. Wo ich immer sage, nein, du hast VO2-Max-Training gemacht und VO2-Max-Training ist immer eine Ausbelastung, immer.
Ja.
Das heißt, wir gehen sowieso an deine Grenzen.
Und das wo eigentlich, die
Grenze ist ja, natürlich genau das, was ja auch Kalle gesagt hat. Naja, hast du einen vollen Glykogenspeicher, dann ist die Grenze vielleicht ein bisschen später erreicht, hast du leere Glykogenspeicher, ist halt früher. Und das ist halt auch tagesformabhängig, hat derjenige gut geschlafen, schlecht geschlafen.
Ja.
Bei Frauen spielt die Regel auch immer eine Rolle. Und wenn man da halt irgendwie den falschen Tag erwischt, ja, also den zweiten Tag zum Beispiel bei der Regel, dann hat man halt Trauer.
So. Du musst halt mit den Voraussetzungen, die du an dem Tag vor der Session hast, mit denen musst du das Optimum rausholen. Und mein Lieblingshinweis von dem Trainingsplan ist immer, mach die Serie Best Average. Wo man dann sagt, okay, das ist jetzt auch ein bisschen im Dunkeln tappen. Das wird gerne mal vor allem auch beim Schwimmtraining gesagt. Ja, wenn jetzt zum Beispiel hast da draufstehen 5x4x50 und die sollst du richtig schnell schwimmen im hochintensiven Bereich. Und das Ziel ist quasi bester Durchschnitt zu schwimmen. Da darfst du, weißt du ja, nicht zu schnell angehen, aber auch nicht zu langsam und musst versuchen zu halten. Im Idealfall bist du relativ konstant, dass der Abfall gering ist. Aber das trifft man ja so gut wie nie in der Praxis. Würdest du zum Beispiel im Schwimmen ein HIIT-Training reinschreiben als Trainer? Oder würdest du sagen, ist Quatsch?
Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, versucht mal diese ganzen negativen Gedanken da rauszuhalten, weil ein Training, ein intensives Training ist immer oder geht immer einher mit dem kurz vorm Abbruch. Also ich würde niemanden Laufintervalle laufen lassen, wo er danach sagt, na, ich hätte jetzt aber noch 6 laufen können.
Nee.
Nein.
Du musst den letzten fertig haben und sagen, es geht nicht ein einziger mehr.
Genau. Ja. Das Gleiche ist beim Radintervalle oder beim Schwimmintervalle. Das heißt, man trainiert eh diese Einheit bis zum Abbruch. Und häufig ist es der Fall, ich kann mich da auch irren und ihr da draußen seid wahrscheinlich alle anders, aber beobachtet habe ich in den 25 Jahren als Trainer und selber als Athlet, dass die Leute so eine generelle negative Einstellung dann zu diesen Einheiten haben. Und dann sagen, ja, jetzt mache ich wieder diese Tausender-Intervalle auf der Bahn. Puh, da stehen jetzt 5 bis 7 Stück drauf. Naja, schaffe ich eh nur 6.
Würde ich 8 machen, genau, Marcel.
Schaffe ich eh nur 6.
Für mich sind das die Highlight-Einheiten in der Woche. Genau, für mich ist es immer geil, VO2 Max.
Naja, da stand jetzt 5 bis 7 und du hast 6 gemacht. Also eigentlich hast du mehr gemacht, als ich reingeschrieben habe, weil 5 hätten mir gereicht.
Ist mega gut, ja.
Ja, aber ich habe die 7 nicht geschafft. Also das ist, glaube ich, so eine. Und da muss halt der Trainer pädagogisch sehr gut sein, dass er die Leute abholt und trotzdem motiviert.
Na, das ist ja das Ding, wo Coaching anfängt und wo der Standardtrainingsplan längst aufgehört hat. Ja, dass du dem einen musst du reinschreiben, mach bitte 8, damit er 6 macht. Mhm. Und dem anderen musst du reinschreiben, mach nur 5, damit er nicht mehr als 7 macht.
Genau.
Ja, also das ist Bremsen und motivieren.
Ja.
Naja, das ist so das Ding.
Ein schönes Interview von Hackel Schorsch.
Ja.
Hat nichts mit Triathlon zu tun. Hackel Schorsch, ja, 5-mal Olympia. Ich glaube, 4-mal Gold, 1-mal Silber zum Abschluss.
Und WOC-WM gewonnen.
Ja, oh ja, ganz wichtig. Und der wurde mal interviewt nach seinem 4. Mal Olympiasieg Gold, wie er sich da motiviert. Und dann haben die kurz gesprochen und dann sagt er, naja, als Beispiel, also wenn der Trainer sagt, sie müssen hier 10-mal Kniebeugen machen, wie motivieren sie sich denn? Also welcher ist denn für sie der wichtigste? Und dann hat der Hackel Schorsch einfach gesagt, ja, der 11.
Naja.
Und das ist so einfach gesagt, aber so treffend, ja.
Ja.
Also, ne,
mach immer einen mehr als die anderen.
Genau, ne? Intrinsische Motivation, ja. Und
ja, ich glaube, ganz viele haben diese Motivation schon. Lass ich noch einen kleinen Nachfrager. Im Laufen, was ist da die Lieblings-Hit-Session? Weil, da weicht es ja auch ziemlich auseinander. Im Radfahren hast du jetzt gesagt, Runnerstart. Mit diesen 30-30-Dingern kann ich auch bestätigen, die sind am heftigsten. Wenn du die richtig durchgezogen hast, die Session, bist du gegrillt wie ein Schnitzel. Was machst du beim Laufen? Sind es die Tausender, der Klassiker oder auch da irgendwie was Kürzeres?
Na, oder länger? 200er sind schon sehr gut.
Ja.
200er.
Ne? Mache ich ganz, zweimal, ganz wenig. Habe ich eigentlich so richtig bewusst.
2x10x200 sind
zweimal
schon
10 mal.
Sind motorisch sehr anspruchsvoll. Kannst du sehr schnell rennen. Wenn es jetzt um die längeren, also Ökonomisierung geht, da bin ich schon ein Freund davon, Tausender zu laufen oder im Wechsel Tausender und 400er.
Das auch klingt schön. Auch richtig eklig.
Ja, die sind schön.
Wie würdest du die 200er pacen?
Als Außenstehender.
Ja, klar, als Außenstehender. Ja. Gibt es irgendwie eine Faustformel, die 200er zu pacen?
Ja, gibt es, aber da ist jetzt immer die Frage, welche Prozente du nimmst. Ne? Nimmst du die FDP, würde man jetzt sozusagen hochgehen bis 115-120%, je nachdem, wie hoch die Fauler Max ist. Wenn da jemand ist, der sehr hoch ist bei der Fauler Max, kann er bei 120% die laufen. Und dann kommt es auch an, wie viel er laufen muss.
Ja, aber meistens hat man denn beim Laufen sowas wie eine FTP. Man hat ja meistens eine 5 Kilometer Bestzeit, eine 10 Kilometer Bestzeit.
10 Kilometer Bestzeit ist fast immer
FTP. Fast immer, ne? Und dann nimmst du die 10er Bestzeit.
Es sei denn, du bist Blumenfeld, der läuft wahrscheinlich FTP dann 20 Kilometer.
Ja, soll er machen. Okay, dann nimmst du die 10er Zeit. Da bin ich für meinen Teil jetzt vielleicht so bei, weiß ich was, 3,35 bis 3,40 Speed. Ja. Und dann musst du darauf noch 10%, 15%, 20% aufschlagen.
Richtig. Eieiei. Ja, aber nur 200 Meter lang.
Das ist nicht viel.
Ja.
Und Pause?
Naja.
Gehpause?
Naja, ich würde sagen 50 gehen, 50 Tram.
Und dann wieder los. Ja, probiere ich, Marcel, nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist eine geile Session. Ja, du hast gesagt, wir müssen 1 Stunde, 11 Minuten, 11 Sekunden machen.
Ja,
das heißt, im Prinzip, die letzte Minute gehört dir.
Die letzte Minute gehört mir. Wir sprachen ja vorhin so schön über Sprüche. Mein Lieblingsspruch von meinem Trainer ist immer gewesen, am Abschluss des Trainings hat er immer gesagt, und denk daran, wenn du den zweiten überholst, bist noch lang nicht Erster.
Jetzt ist die Frage, stimmt das?
Ist ein bisschen mit nachdenken.
Bist noch lange nicht Erster. Also für mich ist es sehr knifflig, Micha.
Da muss man ganz schön nachdenken jetzt, wenn ich jetzt den.
Also ich stehe auf dem Schlauch. Wenn ich den zweiten überhole, bin ich doch Erster.
Lass die Leute, schreiben es in die Kommentare. Ihr kommt drauf.
Ja, irgendeiner muss mich aufklären. Ich bitte um eine Benachrichtigung, wie das zu verstehen ist. Marcel hält dicht und verrät uns heute nichts. So, Micha, dann sind wir durch. Noch ein paar Sekunden.
Danke, Marcel. Mega wieder gewesen.
Dankeschön.
Jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Du hast
Ich sag das, was ich immer sage. Aloha Marcel, aloha Kalle. Und wir sind raus bis nächste Woche.